Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Es ist Karfreitag und ich sitze in meinem Zimmerlein in der Bundeshauptstadt Berlin und bin zusammengeschaltet mit Tobi. Hallöchen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und Tobi, wir haben über ganz große Neuigkeiten zu erzählen. Die Formel E hat gestern Abend endlich mal News gebracht. Wir gehen ja alle auf dem Zahnfleisch und zehren von dem, was man sonst noch so irgendwie auf dem Weg aufgegabelt hat und versucht da Leute mit zu informieren und zu unterhalten. Jetzt gibt's endlich große News. Nur ein bisschen blöd vom Zeitpunkt her, weil wir gestern schon eine ganze E-Pod-Folge aufgenommen haben.
Ja, und ein paar Stunden später hieß es dann alles für die Katz, quasi.
Und sowas gab's tatsächlich in der E-Pod-Geschichte noch nie. Guck mal, kaum ist Phil weg, bricht das ganze Chaos hier im Podcast los. Phil muss einfach wieder zurückkommen und dann ist alles nochmal, nein, Quatsch. Also sowas gab's tatsächlich noch nie, dass wir eine Episode nochmal neu aufgezeichnet haben. Allerdings haben wir gestern, wie so ein bisschen, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man mit so einem Stöckchen irgendwo in einem Ameisennest rumpiekst und hofft, dann irgendwie die Ameisenkönigin zu finden. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen. Aber so ein bisschen, ich möchte nicht sagen ziellos gestochert, aber wir haben das, also ich muss sagen, wir haben das Ziel ganz gut umrissen, was jetzt rausgekommen ist. Also da kann man, ist jetzt gar nicht so schlimm eigentlich, unsere Einschätzung gewesen gestern. Trotzdem ist es natürlich jetzt viel relevanter, was gestern Abend beschlossen wurde. Wegen des Coronavirus verschiebt die Formel E die Einführung ihres Gen 2 Evo-Fahrzeugs um ein Jahr und, das finde ich fast viel relevanter, hat die Fahrzeugentwicklung für die nächsten 2 Jahre beschränkt. Das ist also Gen 2 Evo, für diejenigen, die es nicht im Kopf haben, das ist das neue geplante Formel E Bodykit, das sollte eigentlich Ende dieses Jahres eingeführt werden. Gab es dann so eine Heckfinne da drauf und die Front ist neu designt. Im Grunde genommen ist es das gleiche Auto mit einem anderen Aussehen. Ein typischer Facelift, wie man das bei Autos halt oftmals so macht und dann da als der neue heiße Scheiß verkauft wird. Ähnlich war es beim Gen 2 Evo. Und dieses neue Bodykit-Fahrzeug wird um ein Jahr verlegt. Das hat zweierlei Gründe. Einerseits hat die Firma, die maßgeblich daran beteiligt ist, das ist natürlich ein Fahrzeug, das immer noch von dem Chassishersteller Spark kommt. Allerdings benutzt Spark natürlich auch Zulieferer. Unter anderem relativ relevant die Firma HP Composites aus Mittelitalien. Und die Italiener haben schon seit einigen Wochen mehr mit Corona zu kämpfen. Da musste die Fabrik gestoppt werden, richtig kompletter Produktionsstopp Ende März. Dann wurden die Hallen letzte Woche desinfiziert. Und eventuell wäre die Lieferung somit des Gen 2 Evos, also tatsächlich die Lieferung, so mit, ich weiß nicht, wie verschickt man so ein Formel-E-Auto, so ein DHL-Paket und dann aber per Einschreiben oder so, weil könnte ja teuer sein, ich weiß nicht. Eventuell.
Ich glaube, per Luftfracht geht das von Italien aus.
Ja, aber wen benutzt man dann da? Die Formel-E benutzt DHL, aber das ist ja nicht die Formel-E. Machen die Hermes? DPD?
Ich glaube, es gibt da Unternehmen, die speziell auf die deutschen Sachen spezialisiert sind. Ich glaube, das ist auch in einem anderen finanziellen Rahmen als ein Hermes-Paket.
Das mag vielleicht sein, ja. Also eventuell wäre die Lieferung des Autos verspätet gewesen. Die Teams brauchen die Fahrzeuge ja bis zum Juli. Andererseits, und das ist der zweite Grund, ist wohl ein Kostenfaktor. So ein Formel E Gen 2 Evo Bodykit kostet um die 38.000 Euro, grob, und die Teams brauchen 5 davon bis zum Juli. Da sind dann Ersatzteile dabei und Chokers und so weiter. Also offiziell sind das 2 Autos, aber es sind eine Menge andere Autos, die da bei den Teams rumstehen. Die sind zwar dann nicht rennbereit, aber Na, es ist eben eine äußere Hülle und ein Bodykit ist ja nichts anderes eigentlich. Da brauchen die Teams mehr als zwei Fahrzeuge. Und und dieser Kostenfaktor ist eben auch der Grund dafür, dass die Entwicklung der Antriebsstränge in den nächsten zwei Jahren auf einen Motor begrenzt ist. Das ist die andere große Erkenntnis von gestern Abend. Tobi, was sind denn die Gründe dafür?
Ja, der Hintergrund ist, dass man auf jeden Fall die Kosten im Rahmen halten will und deshalb die zwei neuen Motoren, die für die nächsten beiden Saisons hätten entwickelt werden sollen, auf einen Motor runterkürzt. Die Teams können oder die Hersteller können wählen, wie sie das machen. Entweder sie verwenden den aktuellen Motor, den aktuellen Motor, den Inverter und das Getriebe auch in der Saison 7. Um dann für Saison 8 eine Neuentwicklung oder Weiterentwicklung homologieren zu lassen. Oder aber sie machen das Ganze genau andersrum. Sie entwickeln jetzt weiter an ihrem Package für die kommende Saison, müssen dann aber auch in Saison 8 damit antreten. Hat natürlich zur Folge, dass auf jeden Fall entweder in Saison 7 oder in Saison 8 ein Team mit einem Antrieb antreten muss, der auch schon mindestens ein Jahr alt ist. Umgehen könnte man das höchstens, wenn man als Kundenteam den Hersteller wechselt, dass man in Saison 7 einen aktuellen Antriebsstrang hat und in Saison 8 dann zu einem Hersteller wechselt, der dann einen aktuellen Antriebsstrang hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Ist klar, ja voll interessant. Da habe ich auch gar nicht bisher drüber nachgedacht. Du hast ja vollkommen recht.
Ja, aber wie gesagt, ja, ich denke mal, das ist auch ein reines Gedankenspiel. Das kommt für die Kundenteams der Serie nicht in Frage. Virgin, die werden, gehe ich fest davon aus, weiter mit Audi Kundenantrieben fahren. Und auch Venturi, da ist die Verbindung zu Mercedes ja auch vorhanden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die tatsächlich diesen Schritt machen würden und wechseln. Fragezeichen steht vielleicht hinter den beiden kleinsten Herstellern, die wir in der Formel E haben, die beiden privaten, nämlich einmal Dragon und zum anderen mittlerweile ja NIO. NIO ist ja, das Team ist ja von Lichang Racing gekauft worden und gehört nicht mehr dem Automobilhersteller NIO, sondern das ist jetzt nur noch ein reines Titelsponsoring. Und die haben ja jetzt in dieser Saison zwar einen neu homologierten Antriebsstrang, aber die Motoren und Inverter stammen von Dragon aus der Vorsaison. Und da wäre auch durchaus denkbar, dass man da zum Kundenteam eines Herstellers wird in Zukunft. Wenn dem Vernehmen nach war das für diese Saison schon geplant, aber die Übernahme des Teams durch Lichang Racing geschah so spät, dass es nicht mehr möglich war, quasi einen Vertrag als Kundenteam mit einem der Hersteller abzuschließen. Ja.
Und deswegen, und das vielleicht nochmal kurz reingewürfelt, fahren die ja mit einem ganz interessanten Antriebskonzept. Es ist ja quasi ein Hybrid, also jetzt nicht technologisch, aber so rein praktisch gedacht, so ein Mix aus alt und neu.
Genau, der wenn man, wie gesagt, es gibt keine offiziellen Informationen, aber wenn man das glauben darf, was erzählt wird, dann hat NIO, der Automobilhersteller, noch ein neues Package für die Saison entworfen, hat allerdings dann darauf verzichtet, und man hat im Team dann darauf verzichtet, den Motor und den Inverter von diesem neuen Package zu verwenden und stattdessen die alten Teile von Dragon an der Stelle eingebaut, weil sich wohl bei auf den Prüfständen oder bei Testfahrten, wo auch immer, gezeigt hat, dass auch die neu entwickelten Teile, ähnlich wie das bereits in der vergangenen Saison war, nicht wirklich brauchbar waren. Wie gesagt, muss man abwarten, wie Lichang Racing das Ganze jetzt organisatorisch handhaben will. Wenn sie weiter als eigener Hersteller fungieren, dann könnte diese Maßnahme, die jetzt beschlossen wurden, vielleicht für die Rettung des Teams sorgen. Denn es ist schon ein ganzer Haufen Geld, der in die Entwicklung fließt. Da auf die Art und Weise das jetzt zu begrenzen, Ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ja noch niemand wirklich sagen kann, wie viel Geld die Teams denn in dieser Saison weniger einnehmen werden, weil keiner weiß, wie viele Rennen gefahren werden. Die Sponsorverträge sind ja oftmals auch so ausgelegt, dass sie pro Rennen bezahlt werden, beziehungsweise haben viele Teams ja auch nur kurzzeitige Sponsoring-Partnerschaften. Sponsoren steigen einfach nur für ein oder vielleicht für zwei Rennen ein. Ein Beispiel möchte ich jetzt hier mal Techita nennen, die ja letztes Jahr in Sanya zum Beispiel vom Atlantis Hotel, das ja direkt am Rand der Strecke lag, gesponsert waren, hat natürlich für Einnahmen gesorgt, aber das war natürlich auch nur beim Rennen in Sanya möglich. Ja, beim nächsten Rennen waren die Sponsoraufkleber schon wieder runter und man hat so auf die Art und Weise zusätzlich Einnahmen generieren können. Das fällt natürlich ein bisschen weg, wenn in dieser Saison weniger Rennen sind. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass es in dieser Saison weniger Rennen geben wird. Ja, wir haben jetzt 5 Rennen, die abgesagt oder verschoben wurden und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle 5 nachgeholt werden.
Ja, also da können wir gleich auch nochmal drüber reden, über was die Pandemie für die jetzt verbleibenden Monate in dieser Saison bedeutet. Aber du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, also es spart halt einfach eine Menge Geld und das mag ich nochmal an der Stelle unterstreichen. Wenn man 2 Antriebsstränge baut, dann ist es vom Material her vielleicht jetzt nicht viel, aber die Entwicklung kostet eben eine Menge. Und wer statt 2 Antrieben nur einen Antrieb baut, der halbiert dann eben seine laufenden Kosten. Ich meine, Audi, Nissan, BMW und sowas, die können das bestimmt wegstecken. Aber so kleine Privatiers eben wie NIO oder Penske, also Dragon, da manchmal denkt man auch an Mahindra als so ein kleines Team. Aber eigentlich ist Mahindra ja so ein riesengroßer Konstrukteur. Aber ich weiß leider nicht, wie stark da die Einbindung oder der Support vom Mutterkonzern ist. Nein, für Teams mit keinem allzu großen Portemonnaie jedenfalls dürften diese fehlenden Einnahmen durch die fehlenden Rennen jetzt schon relevant sein. Also ist auch halt vor allem eine Kostenmaßnahme eben. Beim Evo vielleicht noch eine praktische Maßnahme, aber eigentlich spielen da halt auch die Kosten eine Rolle. Und das halt ganz besonders relevant bei der Entwicklung, dass die begrenzt wird. Tobi, jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn du als Teamchef oder du als Herstellerchef, wenn du die Wahl hättest, was würdest du wählen? Entweder du hast jetzt ein komplettes Auto entwickelt, das muss man auch sagen, ne? Also alle Saison 7 Autos sind jetzt schon fertig, zumindest am Computer und auch auf dem Prüfstand meistens schon. Und jetzt eigentlich, so letzte Woche, diese Woche, fangen üblicherweise die Testfahrten an, wo man dann auch einen Motor ins Auto setzt. Und spätestens im Mai sind dann alle Teams wohl dabei und alle Hersteller. Also alle Motoren für Saison 7 sind jetzt entwickelt und jetzt hast du die Wahl. Also entweder deine fertige Entwicklung planmäßig einsetzen und darauf vertrauen, dass der Motor so gut ist, dass der dann auch noch ein zweites Jahr reicht. Das ist auch immerhin die erste WM. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Teams dann am Ende der Saison prahlen wollen, damit dass sie die erste Formel E Weltmeisterschaft gewonnen zu haben. Oder du sagst, dein Motor ist so gut momentan und du glaubst nicht, dass andere Teams bedeutend rankommen und dann machst du halt eben wirklich volle Attacke in Saison 8 und dann halt auch mit 2 Jahren Forschungsvorlauf. Was würdest du machen?
Diese Frage ist mit den Parametern nicht zu beantworten. Ich würde es davon abhängig machen, wie groß tatsächlich der Performance-Unterschied ist zwischen den Motoren für Saison 6 und Saison 7. Ja, wenn man bei dem entwickelten Motor einen deutlichen Sprung nach vorne macht, dann würde ich auf jeden Fall den Motor einsetzen wollen. Wenn es allerdings nur Detailveränderungen sind, von denen man sich performancemäßig nicht viel erwartet, kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, dass der nicht zum Einsatz kommt, sondern stattdessen die Zeit genutzt wird, um noch ein Jahr weiterzuentwickeln. Wie gesagt, werden Einzelfallentscheidungen sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hatten ja eben schon mal Penske, also Dragon und Neo angesprochen. Wenn man da für die kommende Saison einen Antrieb entwickelt hat, der einen deutlichen Schritt nach vorne darstellt, da kann ich mir echt gut vorstellen, dass man damit nicht noch auf Saison 8 warten will. Ja, oder möglicherweise auch bei Porsche oder bei Mercedes, die ja ihren allerersten Formel-E-Antrieb für diese Saison entwickelt haben. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass man mit einer deutlichen Verbesserung, mit einem deutlichen Schritt nach vorne rechnet in der kommenden Saison und den Motor dann in der nächsten Saison schon einsetzt. Während ich mir durchaus vorstellen könnte, dass bei BMW oder bei DS, um mal die beiden Antriebe zu nennen, die im Moment von der Performance her, würde ich sagen, ganz vorne liegen, zusammen mit Jaguar. Also, dass die drei Hersteller vielleicht noch eine zweite Saison mit ihren Antrieben dranhängen könnten, um dann in Saison 8 mit einem weiterentwickelten Motor noch mehr Performance rausholen zu können. Also ich glaube, es hängt von verschiedenen Parametern ab, unter anderem wer wie unter Zugzwang ist. Bislang hat auch Audi beispielsweise nicht brilliert, was die Performance ihres Antriebsstrangs anging. Vielleicht ist Audi auch einer der Kandidaten, die für kommende Saison schon den neuen Motor bringen.
Es wird wohl in den nächsten Monaten
entschieden. Das ist reine Spekulation, müssen wir abwarten.
Ganz richtig.
Ja.
Die Entscheidung treffen ja zum Glück auch nicht wir, sondern die Teams, weil die haben da meistens doch ein bisschen mehr Ahnung als wir zwei. Und jetzt auch mal abgesehen von den Folgen für die nächste und übernächste Saison, gibt's ja auch noch weitere Folgen für die laufende Saison. Also, da haben wir in den letzten Folgen schon mehrfach drüber diskutiert natürlich. New York und London, da wo die Formel E fahren wollte, sind die Austragungsorte jetzt quasi Corona-Lazarette. Da werden Krankenhäuser aufgebaut und mit Hunderten und Tausenden Betten, also gerade in London, eine riesengroße Operation, die da aufgebaut wird. Und es scheint mir so, als würde immer, also es ist tatsächlich leider sehr vage, was wir wissen über die verbleibenden Saisonrennen. Einzig Berlin könnte irgendwie so bleiben, das vielleicht auch nochmal gesagt. Offiziell finden Berlin, New York und London statt. Inoffiziell könnte es für New York und London auf jeden Fall eng werden und auch für Berlin natürlich. Aber so als Hoffnungsschimmer bleibt der Berlin-E-Prix vielleicht doch erstmal im Kalender. Das ist natürlich aber auch alles abhängig von den Maßnahmen in Deutschland, die ergriffen werden. Ich habe gestern Abend das erste deutsche Fernsehen verfolgt. Da war im ARD extra unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu hören. Und ich habe mir mal einen Satz aufgeschrieben, den er gesagt hat. Das Letzte, was geht, das sind ziemlich sicher Partyfeiern, der Clubbesuch oder auch manches Volksfest. Und da zählt wohl auch der Berlin-E-Prix dazu. Das Ganze natürlich mit Blick auf eventuelle Lockerungen von eventuellen Maßnahmen. Also das wird sicherlich noch dauern, bis Partyfeiern, Clubbesuch, manches Volksfest und damit wohl auch der Berlin-E-Prix geht. Jetzt ist die Frage, wann ist dieser Zeitpunkt, an dem das Letzte, was passiert, passiert. Also angenommen, man kann jetzt endlich mal wieder zum Friseur gehen oder sowas in der näheren Zukunft. Das ist schön, hilft dem Berlin-E-Prix aber auch nicht. Trotzdem, Berlin ist noch einige Zeit hin. 72 Tage, um genau zu sein. Wie viele Wochen sind denn das? Tobi, rechne mal schnell. 10, ja, stimmt. 70 Tage, 7 Tage die Woche. Guck mal, das krieg sogar ich hin. Ich auch. Ich bin richtig stolz. Also wir wissen noch nicht, was in 10 Wochen ist in Deutschland. Und das ist auch abhängig, macht eben, also ne, kann auch drüber entscheiden, ob der Berlin-E-Prix stattfindet oder nicht. Ich denke, da ist es auch wenig relevant, ob das jetzt eine Veranstaltung mit Zuschauern ist oder ohne. In jedem Fall sind halt mal bestimmt 100, 200 Menschen an der Strecke, auch ohne Zuschauer. Das sind dann eben Mechaniker, also sind allein schon mal 24 Fahrer. Das ist schon problematisch, wenn man nicht Menschenansammlungen von mehr als 5 Personen irgendwie haben soll. Naja, also müssen wir tatsächlich abwarten, was bei Berlin passiert. Aber auch so nach der Saison, also egal, was danach passiert, gibt es ganz interessante Ideen. In jedem Fall erwarten wir auf jeden Fall, dass permanente Strecken dazukommen, so Valencia zum Beispiel oder Portimão in Portugal, wahrscheinlich auch als Geisterrennen ohne Zuschauer. Andererseits gibt es momentan die Idee, einfach nach Asien zu gehen, weil da gehen die Fallzahlen interessanterweise zurück. Ausgerechnet ein Sanya-Epri könnte wieder möglich sein. In Asien gehen die Fallzahlen momentan tatsächlich zurück. In Hainan gibt es keine offiziellen Fälle mehr. Hainan, das ist die Provinz, in der Sanya liegt. Wie viel da an den chinesischen Zahlen dran ist, darf wohl angezweifelt werden. Offiziell gibt es in Hainan aber keine Fälle. Deswegen könnte man mit ein bisschen Vorlauf vielleicht sogar tatsächlich in Sanya fahren, was unglaublich scheint, wenn man dran denkt, dass man im Februar den Sanya Epri oder sogar im Januar, ich weiß gar nicht, ich glaube im Februar, den Sanya Epri als erstes Formel-E-Rennen dieser Saison abgesagt hat und jetzt plötzlich wieder in Sanya fahren zu können. Dann vielleicht im August oder September, ist ja mehr oder weniger klar, dass die Saison auch über das geplante Finale am 26. Juli in London hinaus verlängert wird. Wahrscheinlich noch nicht mal in London, aber einfach die Deadline 26. Juli wird voraussichtlich überschritten werden. Vielleicht ist ja auch Seoul irgendwie wieder möglich. Da sind die Zahlen auch rückläufig. Da gab es gestern, ich habe das mal aufgeschrieben, nur 39 neue Fälle. Das also von einst 10.000 Fällen, Corona-Fällen in Südkorea sind noch 3.200 aktiv. Also auch dort scheint sich zumindest eine Abflachung der berühmten Infektionskurve anzudeuten. Naja, auch das ist alles nur schöner, wie wir so schön immer sagen, Spekulatius. Aber es besteht vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, in Asien zu fahren. Dann muss man allerdings irgendwann auch einen Schlusspunkt finden. Also selbst wenn man die Saison dann verlängert über einen Ausflug in den fernen Osten in dem August und September, dann muss man irgendwann einen Schlusspunkt setzen. Interessanterweise könnten ausgerechnet die Batterien dort eine Rolle spielen. Da gibt es die Batteriefirma, also offiziell kommen die Batterien von Artieva Technologies, heißt die Firma. Das ist eine Schwester- oder Tochterfirma von dem Silicon Valley Autohersteller Lucid Motors heißen sie. Und geserviced werden die Batterien allerdings von McLaren. Also wir sagen immer die Batterien von McLaren Advanced Technologies. Das ist auch richtig. Die harte Technik kommt allerdings aus den USA und die softe Technik, da, wo sich drum gekümmert wird, wie die Batterien funktionieren, das kommt aus Großbritannien von McLaren, vom Formel-1-Team quasi, die dann eine spezielle Unterfirma haben, die sich darum sorgt. Und McLaren braucht die Batterien vor Saisonstart für 8 bis 10 Wochen. Das liegt ganz einfach daran, dass man Batterien quasi auffrischen muss. Ich weiß zwar nicht wirklich, wie das geht, also wie stelle ich mir das vor, so eine Batterie aufzufrischen? Die wird natürlich so weit, wie es geht, wiederverwendet, so eine Formel-E-Batterie. Die hat etwa eine Lebensdauer von einer Saison, aber wenn halt länger geht, dann geht halt länger. Dann benutzt man natürlich Batteriezellen auch für eine längere Zeitspanne. Der Rest wird recycelt. Und um alle Batterien aufzufrischen vor einer neuen Formel-E-Saison, braucht man so 8 bis 10 Wochen, heißt es. Und das bedeutet, dass wenn wir die Formel-E-Saison 7 planmäßig im Dezember 2020 in Saudi-Arabien starten wollen, muss die Saison 6 irgendwann im September zu Ende sein, weil wir sonst keine Batterien haben und ein Formel-E-Auto ohne Batterie ist halt doof. Dürfen wir mal gespannt sein, wie sich das entwickelt. Es ist so ein bisschen Domino, ne? So ein Virus und zack, die nächsten 2 Jahre der Formel E werden umgekrempelt.
Ja gut, ich denke mal gerade bei den Batterien, man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass das eine ganze Reihe, eine ganze Menge von Batterien sind. Wir reden ja jetzt nicht nur über 24 Autos, von denen jedes eine Batterie hat, sondern die Teams haben auch alle noch Ersatzbatterien, die sie im Fall eines Batteriedefekts einsetzen können. Nicht können oder sogar müssen. Ja, wenn wir da auch nur, ich sag mal, eine ordentliche Größenordnung rechnen, reden wir mit Sicherheit von mindestens 50 Batterien, die da im Umlauf sind und die dann natürlich auch alle aufgefrischt werden müssen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das gleichzeitig geht. Ja, dass da dass, wie gesagt, McLaren da Personal und auch entsprechende Infrastruktur zur Verfügung hat, um 50 Batterien gleichzeitig zu überarbeiten, aufzufrischen, was da auch immer für Arbeitsschritte notwendig sind. Deshalb, bis das man mit allen Batterien durch ist, braucht man halt die Zeit und da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, man muss tatsächlich diese Zeitpause rechnen und vor allen Dingen es die Pause muss ja nicht nur zwischen dem letzten Rennen von Saison 6 und dem ersten Rennen von Saison 7 liegen, sondern wenn es dann auch offizielle Testfahrten gibt, muss man ja dann natürlich auch Batterien zur Verfügung haben. Ja,
zumindest mal 30. Also wahrscheinlich nicht alle, aber ja. Wenn wir im Oktober testen wollen, dann braucht man zumindest ein paar Batterien. Wäre gut jedenfalls.
Ja, definitiv. Ohne wird schwierig.
Ohne wird schwierig.
Ja, wie gesagt, muss man abwarten. Wie gesagt, es gibt ja noch keine offiziellen Aussagen zu den offiziellen Testfahrten. Muss man mal abwarten, was da jetzt noch in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird.
Apropos Testfahrten. Es werden bei solchen Tests ja nicht nur Autos ausprobiert, sondern auch Fahrer unter Umständen. Wir haben schon die größten Formel-E-Fahrer, also alle großen Formel-E-Fahrer, die es so gibt, die haben alle mal mit dem Test angefangen. Lucas Di Grassi zum Beispiel, der anfänglich Testfahrer für die Formel-E generell war, die dann ihr Auto entwickelt haben. Oder, ach, wer war denn noch so ein, hier Oliver Rowland, der letztes Jahr für Nissan, oder schon vorletztes Jahr ja eigentlich, für Nissan sein erstes Rennen bestritten hat. Das war kein Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Der ist nur an sein Cockpit gekommen, weil er halt bei den Testfahrten für Alex Albon eingesprungen ist, der dann kurzfristig in die Formel 1 abgewandert ist. Also es fängt alles mit einem Test an. Und ein ganz interessanter Kandidat hat auch mal getestet. Und Tobi weiß mehr.
Ja, und zwar ist das Robert Kubica, den meisten bekannt aus der Formel 1. Pole ist in der vergangenen Saison noch für Williams gefahren, ist jetzt Test- und Ersatzfahrer bei Alfa Romeo. Und Robert Kubica hat in einem Interview gesagt, dass er einen Geheimtest mit einem in einem Formel-E-Auto hatte, was man sich an zwei Fingern abzählen kann, dass es sich dabei nur um einen Herstellertest gehandelt haben kann. Es war nicht das erste Mal, dass Kubica in einem Formel-E-Auto gesessen hat. 2017 hat er bereits bei offiziellen Testfahrten in Donington das Auto, damals noch den Gen 1, gefahren. Damals im Hinblick darauf, dass er möglicherweise als Ersatzfahrer beim New York E-Prix 2017 zum Einsatz kommen könnte. Diejenigen, die schon länger dabei sind, werden sich erinnern. Gleichzeitig fand die Langstrecken-Weltmeisterschaft, fand das Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft auf dem Nürburgring statt. Und Sebastian Buemi und José María López hatten Terminkonflikte und mussten deshalb die Formel E sausen lassen. Und da wurde Kubica als möglicher Ersatzpilot, sag ich mal, gecastet. Zum Einsatz kam es dann nie. Bei Renault Edams fuhr ein junger Fahrer aus dem Formel 2-Team von Dams, nämlich Pierre Gasly, der es dann ja auch anschließend in die Formel 1 schaffte. Und für Virgin trat ein junger Brite an, Alex Lynn, der dann ja auch in der folgenden Saison ein Stammcockpit erhielt, nachdem er bei seinem allerersten E-Prix direkt auf die Pole Position gefahren ist in New York. Kubica war dann ich sag mal, in der Formel 1 dann wieder aktiv, so ein bisschen vom Formel-Radar verschwunden, aber hat jetzt dann tatsächlich auch wieder einen Test gefahren. Mit welchem Hersteller er gefahren ist und auch die Strecke sind nicht bekannt, da hat er sich in Schweigen gehüllt. Von daher kann man da eigentlich nur spekulieren. Das Ergebnis ist aber ganz interessant. Und zwar hat Kubica anschließend gesagt, dass die Formel E für ihn nicht optimal ist. Dazu muss man einiges erklären. Robert Kubica hat in der Tat ich will nicht sagen gesundheitliche Einschränkungen, aber hat ein paar Einschränkungen, was seine Bewegungsfreiheit angeht. Er war in den frühen 2000ern war er eines der größten Motorsporttalente, die es zu der Zeit gab. Hat unter anderem in Macau beim Formel 3 Grand Prix auf dem Podium gestanden, zusammen mit Sebastian Vettel. Ist dann nach einem Formel 1 Test als Ersatz für Jacques Villeneuve bei BMW Sauber Stammpilot geworden. Und hatte dann 2008 seinen ersten Formel-1-Sieg in Kanada. Viele mögen sich auch noch an den großen Preis von Kanada 2007, also ein Jahr vorher, erinnern, wo er einen ziemlich schweren Unfall hatte und sich mehrfach überschlug und dann mit dem total zerstörten Fahrzeug am Streckenrand liegen blieb. Das war allerdings nicht sein einziger schwerer Unfall in seiner Motorsportkarriere. Kubica fuhr neben seiner Formel-1-Karriere nebenbei auch immer mal wieder Rallyes und hatte da 2011 einen richtig schweren Rallye-Unfall, als er von der Strecke abkam und sich dann die Leitplanke durch sein Auto bohrte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an Arm und Bein, brach sich den Arm und die rechte Hand mehrfach und auch das Bein und hat anschließend sehr, sehr lange gebraucht, um wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. Im Endeffekt hat es mehr als 8 Jahre gedauert, bis er wieder ein Stammcockpit in einer Rennserie ergattern konnte, als er dann mit Williams in die Formel 1 zurückkehrte, nachdem er ein Jahr vorher schon Testfahrer gewesen ist. Und von daher, seine rechte Hand ist zwar mehrfach operiert worden, die Bewegungsfreiheit ist wieder einigermaßen hergestellt, aber er ist immer noch so weit gehandicapt, dass die Formel E mit ihren engen Strecken, wo deutlich größere Lenkeinschläge notwendig sind als zum Beispiel in der Formel 1, das ist einfach nichts für ihn. Und das hat er auch so deutlich gesagt, dass das für ihn nicht in Frage kommt. Und ich glaube, dass es wird dann das letzte Mal gewesen sein, dass Robert Kubica in einem Formel-E-Auto gesessen hat.
Voraussichtlich ja. Ich glaube, der kann aber auch ganz happy sein mit seinem DTM-Vertrag, den er jetzt ja hat für 2020.
Genau. Und er wird ja DTM fahren als Privatfahrer mit einem privat eingesetzten BMW, was möglicherweise ein Zeichen dafür sein könnte, dass es ein privater Test mit BMW gewesen ist, bei dem er nochmal im Fahrzeug gesessen hat. Aber das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Da gibt es keine offizielle Aussage zu und da kann man wirklich nur spekulieren.
Und es hätte auch wieder so in das Narrativ reingeprügelt von der Formel E, die Babyklappe ist, aber eher für Senioren, die Seniorenklappe ist, für alte Fahrer aus der Formel 1, die das da irgendwie nicht mehr schaffen und nicht mehr mit den jungen Wilden mithalten können, dann gehen sie halt in die Formel E, da passen sie schon rein. Ist ja oftmals passiert. Also Felipe Massa, wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, in der Formel 1 den Nagel an den Helm, nee, andersrum, den Helm an den Nagel gehängt und dann halt in die Formel E gegangen und dort mit, wie heißt das, Pauken und Trompeten? Ich bin nicht so gut mit Sprichwörtern heute. Posaunen und Trompeten? Irgendwie so ein Sprichwort angekündigt wurde.
Ich glaube Posaunen und Trompeten,
ich glaube auch.
Genau, richtig.
Musikalisch bin ich noch dazu auch nicht. Also mit Musikinstrumenten angekündigt wurde. Und dann effektiv allerdings nicht viel gerissen hat in seiner Formel-E-Zeit, bisher zumindest. Also ja, eine nette Information am Rande, Kubicas Geheimtest. Allerdings, da wurde nichts draus und wahrscheinlich wird da auch nichts mehr draus. Nette Information am Rande, die gibt's auch in einer eigenen Rubrik für uns. Die nennt sich nicht nur, wir reden über Kubizas Geheimtest, sondern die nennt sich wie folgt.
Der Formel E Fakt der Woche.
Tja, und heute geht es um eine Statistik aus dieser Formel E Saison, genauer gesagt aus den Qualifyings dieser Formel E Saison. Es gibt ja immer diese berühmte, diese berüchtigte weiße Weste. Und es gibt nur noch einen einzigen Fahrer in dieser Saison, der tatsächlich eine weiße Weste hat. Und dieser Fahrer ist Sam Bird. Für den steht es 5-0 im Qualifying-Duell gegen Robin Freins. Ich bin zwar überzeugt davon, dass das eigentlich anders gewesen wäre, wenn Freins halt nicht in Marrakesch in die Wand gefahren wäre und dann sich eine Strafe geholt hätte. Allerdings ist Bird, egal wie, weiterhin der Einzige, der im Qualifying immer schneller war als sein Teamkollege. Wer da an Nio denkt, der hat vielleicht auch recht, um den wöchentlichen Mardis irgendwie auszufahren. der war allerdings in Mexiko im Qualifying vor Turvey. Fairerweise muss man da aber anmerken, Turvey ist auf seiner Runde ausgerollt. Und Ma war 0,7 Sekunden hinter dem nächstschnellsten Fahrer. Was in der Formel E oder überhaupt im ganzen Motorsport eine Welt ist. 0,7 Sekunden, die trennen teilweise. Also ich erinnere mich, letzte Saison gab es in Monaco, glaube ich, das erste Rennen, wo alle 22 Fahrer unter einer Sekunde waren. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, Martin Qua 0,7 Sekunden hinter dem nächstschnellsten Fahrer auf Platz 21. Aber naja, er war schneller als Turvey. Und deswegen ist Sam Bird der Einzige mit einer 5-0-Bilanz im Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen. Apropos Fakt der Woche übrigens, ich habe noch einen Nachtrag zu machen. Ich habe letzte Folge ganz stolz angekündigt, dass 5 Franzosen in den Top 10 waren und habe ganz viel darüber erzählt, wie ich das halt so mache. Aber ich habe das Rennen vergessen. Ich habe mir dann die Episode angehört und dachte, hups, was hast du denn da gemacht, Freund Blase? Ja, das Rennen habe ich vergessen. Deswegen nochmal hinterhergeworfen. New York City, Saison 3, erstes Rennen. Da waren es 5 Franzosen in den Top 10. Das war die Sache mit dem Rekord für die meisten Fahrer einer Nation in den Punkterängen eines Rennens, bla. Vern Sarrazin auf dem Podium, Loic Duval P5 und dann eben angesprochener Gasly und Prost auf den Plätzen 7 und 8. Das waren die Franzosen in den Top 10. Das sei nochmal nachgeworfen zur letzten Episode. Apropos Nachwurf, irgendwie war es das heute schon, oder? Jetzt werfen wir nur noch das Auto
hinterher. Ja, ich fürchte auch. So sieht's aus.
Ach, Tobi, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Auch das zweite Mal noch.
ebenso.
Also dafür, dass wir das zweite Mal gemacht haben, die Episode, ich finde, man hat's wenig gemerkt, dass wir über den ganzen Quark, den wir heute gesprochen haben, gestern schon mal gesprochen haben.
So ungefähr, ja.
Naja. Du, ich wünsche dir frohe Ostern. Ist ja jetzt am Wochenende. Gestern haben wir noch gewitzelt, dass ja noch kein Osterwochenende ist. Jetzt schon.
Ist richtig. Dann wünsche dir auch ein frohes Osterfest. Genieß die Zeit bei deiner Familie in Berlin.
Jawohl, ja, ganz sicher. Du genießt auch deine freie Zeit, jetzt auch die Formel-E-freie Zeit. Wobei, ob man sowas genießen kann, ich weiß ja nicht. Ich hätte lieber Autorennen jetzt, aber steckt man ja nicht drin.
Wird morgen so wieder Zeit.
Eben. Na gut, na dann, liebe Hörer, auch euch ein frohes Osterfest. Wir hören uns dann in der nächsten E-Pod-Episode wieder. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, ne? Bleibt gesund und so. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.